Ja, genau. Wir haben eine neue Serie, die wir starten, und zwar über Kreuz. Und ja, ich hatte einfach krass den Eindruck, dass es für uns voll gut wäre, so ein bisschen aufs Kreuz zu schauen, einfach die nächsten Freitage uns so dem Kreuz von verschiedenen Seiten sozusagen zu nähern. Und boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, einerseits ist es voll natürlich so ein Thema, was komplett gehypt ist, so natürlich unter uns Christen, so ja, das Kreuz und alles, was damit zu tun hat. Andererseits glaube ich, ist es auch voll underrated, so, weil ich glaube, wir führen das viel zu eng. Es gibt so viele krasse Bedeutungen. Das Kreuz ist so, so rich in seiner Bedeutung, dass einfach so viel, was ja, was es da zu entdecken gibt, so viele Zugänge sozusagen. Und wenn man, ich glaube, es ist total Gewinn bringt, wenn man sozusagen schaut, ja, auf das Kreuz schaut sozusagen, durch die Augen der Apostel, die ja, die diese Dinge hier geschrieben haben, die das aufgeschrieben haben, die darüber geschrieben haben, die ja, auch davon anderen erzählt haben, von dem Gekreuzigten. Zum Beispiel sagt Paulus in 1. Korinther, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so: In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Da ist eine Kraft drin, wenn wir über das Kreuz nachdenken. Das ist etwas, was uns ermutigen kann. Dass Gottes Kraft drin, der Inbegriff von Gottes Kraft. Wir sehen dort auch Gottes Kraft. Und ich habe mega Bock, so die nächsten Freitage zusammen mit euch das einfach zu entdecken. Manuel hat ja schon gerade die Geschichte aus Markus vorgelesen. Logischerweise hat jedes der Evangelien, der vier Evangelien, berichtet über die Kreuzigung. Jeder Bericht unterscheidet sich auch ein bisschen in Details und so weiter, und in den Schwerpunkten vielleicht. Jeder verrät uns vielleicht auch noch mal so ein bisschen was anderes darüber. Aber letztendlich ist es ganz klar, dass alle Apostel davon überzeugt waren, dass Jesus von Nazareth gekreuzigt wurde und dass er auf diese Art und Weise starb. Wenn wir aber so eine Reihe anfangen über das Kreuz und darüber nachdenken wollen, müssen wir auch verstehen, oder ist es essentiell zu verstehen, was eine Kreuzigung eigentlich ist. So, weil wir können nicht über das Kreuz reden, also wir können schon, aber es ist nicht dasselbe. Klar, wir können kleine Kreuze tragen als Ketten, als Anhänger, auf T-Shirts, auf irgendwelchen Merchandise oder so. Und das sieht vielleicht auch echt nice aus. Das ist ja auch irgendwie eine ästhetische Form, so ein bisschen. Aber das ist natürlich überhaupt nicht das, was das Kreuz eigentlich ist. Das Kreuz ist einfach was ultra Grausames gewesen. Es ist eigentlich überhaupt nicht etwas, womit man sich schmücken wollte, wo man jemals gedacht hat, dass irgendjemand das irgendwann mal als Schmuck tragen würde, so. Viele haben gesagt, und ich glaube, da ist auch was dran, es ist, als ob wir so einen kleinen elektrischen Stuhl uns umhängen würden heute, und sagen würden, ja, das hier ist mein kleiner elektrischer Stuhl an der Kette. voll ästhetisch, so. Gut, ein elektrischer Stuhl ist nicht ganz so ästhetisch, vielleicht ist ein Kreuz, aber ja, so ein bisschen, das wäre schon so ein bisschen komisch, glaube ich. Da würden wir natürlich auch erstmal so innehalten und denken, okay, krass. Ja, das ist einfach, das Kreuz ist einfach so die Kunst, einen Menschen möglichst qualvoll zu töten. Der Tod am Kreuz war einfach grausam, er war entwürdigend und er war langsam. Und ich weiß nicht, als die Passion Christi zum Beispiel rauskam, vor vielen, vielen Jahren, dieser Film von Mel Gibson, wo es viel Kontroverse drüber gab, und vielleicht auch immer noch gibt, so. Ich weiß nicht, ob der noch so relevant ist, aber haben so manche gesagt, so, boah, der ist so grausam, das geht gar nicht. Das ist ja voll, ja, manche Gläubige haben gesagt, das ist geradezu blasphemisch, wie Jesus da, ja, zermatscht wird sozusagen, wie er da auf der Leinwand irgendwie zerlegt wird, zerfetzt wird, so, ja. Und ja, viele Gläubige haben auch gesagt, das geht gar nicht. So, das ist viel zu grausam, das ist viel zu blutrünstig, das ist Effekthascherei. So, ja. Andere wiederum haben gesagt, das kann gar nicht blutrünstig genug sein, genau so war es. Manche haben es auch direkt so als Horrormovie geguckt, keine Ahnung. Es war für damals schon echt richtig heftig so. Ganz ehrlich, ich kann euch nicht, ich kann es schwer einordnen so. Natürlich ist es ein Film so. aber und ein Film kann natürlich nie irgendwie die Realität abbilden, komplett oder so. Vor allem nicht, wenn das schon auch so lange zurückliegt irgendwie. Aber ich glaube, was der Film schon gezeigt hat, ist, ja, das war kein Spaziergang für Jesus, ans Kreuz zu gehen. Das war nicht easy. Das war nicht mal eben so, ah ja, das nehme ich, das muss ich ja auch noch erledigen, so diese Challenge habe ich ja auch noch, das mache ich noch, hebe ich mir für den Schluss auf und dann, dann ist gut. Dann werde ich auch wieder auferstehen und dann ist gut. So. Viele antike Autoren haben gesagt, oder manche, gekreuzigt zu werden ist die schlimmste Art, wie man sterben kann. Und ich dachte oft so, also ich kenne auch so Predigten von Christen, wo ich so dachte, okay, irgendwie, es muss jetzt besonders grausam dargestellt werden, damit man so richtig fühlt und so richtig emotional mitgeht. Aber eine Kreuzigung war grausam. Und das sagen jetzt nicht nur irgendwie moderne Prediger oder so, sondern das haben schon Leute in der Antike haben gesagt, das ist so abstoßend, das ist so abartig, sowas mit einem Menschen durchzuziehen. Flavius Josephus zum Beispiel, der hat einige Kreuzigungen auch miterlebt. Das ist ein Geschichtsschreiber, ein jüdischer Geschichtsschreiber von damals, der in Rom gelebt hat dann später. Er sagte zum Beispiel, das ist die erbärmlichste Todesart, die es gibt. Und einige seiner alten Kameraden wurden, hat er, glaube ich, miterlebt, dass sie gekreuzigt wurden. Er war ja jemand, der die Seiten gewechselt hatte im Krieg. Der Ablauf von der Kreuzigung, das wisst ihr vielleicht, war ja ungefähr so, du hattest am Anfang diese Geißelung, das war auch so Standard, du hast erstmal ordentlich Peitschenhiebe gekriegt, natürlich mit freiem Oberkörper. Diese Peitsche, dieses Flagrum, so hieß das, da waren am Ende solche Metalldinger reingebunden und so Knochenstücke irgendwie, so dass du halt nicht nur so Strieben hattest, sondern die haben so richtig Fleisch mit rausgenommen teilweise. Also sie haben so richtig deinen Rücken zerfetzt. Das war nochmal eine richtig miese Peitsche. Und es gab zum Beispiel im Judentum gab es so eine Obergrenze von Peitschenhieben, wenn es zu dieser Strafe kam. Bei den römischen Soldaten und bei einer Kreuzigung gab es keine Obergrenze. Die konnten sozusagen, die hatten da freie Hand so. Ich glaube, die haben ungefähr so weit gepeitscht, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der gerade noch so gelebt hat, beziehungsweise noch ein bisschen Saft in ihm war, dass er dann den Rest der ganzen Prozedur noch lebendig mitmachen konnte. Man wollte natürlich nicht, manche sind schon gestorben beim Auspeitschen, aber eigentlich wollte man das natürlich nicht, weil der eigentliche Spaß beginnt dann ja erst. Also du hast diesen ganzen Körper voller Wunden und dann musst du eigentlich noch so deinen Querbalken. Man hat wahrscheinlich nicht das ganze Kreuz tragen müssen, das wird in Filmen und Bildern oft so dargestellt. Das ist aber ziemlich unwahrscheinlich, weil in der Situation konntest du einfach nicht mehr dieses Kreuz tragen. So ein ganzes Kreuz ist immer viel zu schwer. Also hat man wahrscheinlich einfach nur diesen Querbalken getragen so und wurde dann an dem befestigt und dann hochgezogen, also dann die eigentliche Kreuzigung. Bei Jesus kam noch dazu, das hat Manuel gerade vorgelesen, dass er verhöhnt wurde mit dieser Dornenkrone und dann wurde auf diese Krone noch raufgehauen, damit die Dornen auch richtig schön reingehen. Also ja, alles ziemlich heftig, ziemlich schmerzhaft, wenn man darüber nachdenkt. Ja, dann musste Jesus zu diesem Platz gehen und Kreuze wurden jetzt nicht irgendwo in der Stadt aufgestellt. Also die Römer haben viel gekreuzigt, muss man auch wissen. Sie haben es nicht erfunden, aber sie haben es viel benutzt. So. Und die Kreuze standen nicht in der Stadt, aber sie standen oft am Weg zu der Stadt. Also an den Hauptverkehrsadern. Denn natürlich sollte das auch gesehen werden. Die Leute sollten natürlich auch mitbekommen, Hier wird jemand gekreuzigt, das war auch Abschreckung. Aber das Opfer sollte auch, also der Gekreuzigte sollte auch möglichst erniedrigt werden und deswegen sollten auch möglichst viele Leute ihn so sehen in der Situation. Deswegen an Haupt so Verkehrsadern oder auf einem erhöhten Platz, wo es dann auch wirklich jeder sehen kann. Ja, die eigentliche Kreuzigung könnt ihr euch vorstellen. Es gab dann am Kreuz noch so einen kleinen Sitz irgendwie, wo man so ein bisschen drauf sitzen konnte, aber eigentlich auch nicht so richtig. Das hat das Ganze dann noch ein bisschen in die Länge gezogen, dass man halt nicht sofort nur die ganze Last an den Armen hatte. Es hat dann letztendlich irgendwann den ganzen Oberkörpermuskeln völlig, also die Schultern sind irgendwann ausgekugelt normalerweise, weil man halt so viel Gewicht an den Armen hatte. Und dann verkrampfen sich halt irgendwann auch hier der ganze Brustkorb und so weiter, die Muskulatur. Und letztendlich sind auch viele einfach erstickt so in der Situation nach vielen, vielen Stunden. Also es war wirklich kein Spaß und es war auch wirklich unter allen Leuten bekannt, also gekreuzigt werden wollte man nicht. Lieber anders, aber nicht ans Kreuz. So, also lieber sterbe ich im Kampf, lieber, keine Ahnung, trifft mich ein Pfeil oder einer haut mir den Kopf ab, aber bitte nicht ans Kreuz. Aber das war auch ja gewollt. Es sollte ja auch so grausam sein, weil es eben eine Erniedrigung war. Es war eine Bloßstellung. Du warst auch völlig nackt. Also die ganzen Bilder, die wir immer haben, so von Jesus, sind natürlich geschönt, weil er da immer diesen Lendenschurz trägt. Verständlicherweise. Aber in Wirklichkeit hingst du natürlich komplett nackt da, sodass jeder deine Genitalien sehen konnte. Und auch das war natürlich absolut gewollt. Denn es sollte Bloßstellung, absolute Bloßstellung sein. Und du warst so, du konntest dich nicht bedecken, so sehr du es vielleicht auch wolltest. Du konntest dich nicht kratzen, deine Wunden, ne? Dann haben sich irgendwann langsam Fliegen auf dich gesetzt und so weiter. Du konntest die nicht vertreiben, so. Also es ist so richtig, ja, abartig, kann man sich ein bisschen vorstellen vielleicht. Man hing da bloß, nackt, vor allen Leuten, hilflos, Hände blockiert. Oft standen deine Freunde, deine Familie neben dir. Und das ist so krass, oder? Die Leute, die du liebst, die dir eigentlich jetzt helfen könnten, stehen neben dir, aber sie können dir nicht helfen, weil sie dann auch tot sind. So, die stehen neben dir und gucken dir zu, wie du stirbst. Deine eigenen Eltern, deine eigenen Brüder, dein Bruder, deine Schwester steht neben dir, dein bester Freund, kann nichts machen, kann einfach nur weinen, kann dir einfach nur stundenlang zugucken, wie du stirbst. Was die dann oft gemacht haben, sind, dass sie auch über Nacht geblieben sind bei den Gekreuzigten und die versucht haben, die Tiere abzuwehren. Weil irgendwann kamen auch irgendwelche Krähen an oder was weiß ich, Luchs jetzt nicht, aber ein Kojote vielleicht oder so. Man hat halt vielleicht so ein bisschen versucht, die Qual zu lindern. Vielleicht hat man was zu trinken versucht zu geben oder so. Es war ein ziemliches Drama. Und das haben viele erlebt. Es war jetzt nicht nur so, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass das so voll die einmalige Tötung so war, sondern zum Beispiel 80 vor Christus gab es schon mal einen riesigen Aufstand und da haben die Römer zum Beispiel in Israel damals, in Palästina, 2000 Juden gekreuzigt. 2000. Und dann nach Jesus, also 70 nach Christus, als es diesen großen Aufstand nochmal gab, da wurden so viele Leute gekreuzigt, dass sie irgendwann kein Holz mehr hatten, die Römer. Da war vor der Stadt, vor Jerusalem alles voller Kreuze. Also es war, das war das, was Josephus, glaube ich, miterlebt hat. Also sehr, sehr heftig so. Das Kreuz war bekannt. Jeder war wahrscheinlich schon mal an einem Kreuz vorbeigegangen so. Also man wusste von dem Horror, man wusste von dem Anblick. Und es war eben auch etwas, was mit Bedeutung aufgeladen war. Schon vor Jesus. Jesus hat dem Kreuz natürlich für die Christen noch eine ganz besondere Bedeutung gegeben. Oder sogar mehrere Bedeutungen. Das Kreuz wurde sozusagen von Jesus mit Bedeutung aufgeladen, aber es hatte auch schon eine Bedeutung vor Jesus. Also, ich zitiere mal hier, ich lese mal ein Zitat vor. Die frühen Christen gaben dem Kreuz Jesu sehr schnell eine tiefe, reiche und revolutionäre Bedeutung. Aber dies geschah an den Szenen der Bedeutung, die das Kreuz bereits besaß. Es hatte bereits eine soziale Bedeutung. Wir sind überlegen und sie sind weit unterlegen. Es hatte eine politische Bedeutung. Wir haben hier das Sagen und sie und ihre Nation zählen nichts. Es hatte daher eine theologische oder religiöse Bedeutung. Die Göttin Roma und Caesar, der Sohn eines Gottes, waren allen lokalen Göttern überlegen. Das sind die drei Bedeutungen, die das Kreuz, mit denen das Kreuz aufgeladen war. Als Jesus von Nazareth an diesem Freitagnachmittag im Sterben hing, wären all diese Bedeutungen nicht nur von den römischen Soldaten, sondern auch von den weinenden Frauen am Fuß des Kreuzes und den beschämten Jüngern hinter ihren verschlossenen Türen zutiefst erahnt und verstanden worden. Ich will sagen, was die Jünger da miterlebten und die Jüngerinnen war, dass Jesus auf diese Art und Weise gedemütigt wurde. Er wurde gedemütigt. Er wurde erniedrigt sozusagen von der Staatsmacht. Und all das, dieses Unterlegensein, dieses wir machen mit dir, was wir wollen und du kannst nichts dagegen tun. All das erlebte Jesus am eigenen Leib. Ich lese noch ein Zitat vor, das ist übrigens von N.T. Wright über ich glaube, das heißt The Revolution, The Day the Revolution Began, glaube ich, heißt das Buch. Diejenigen, die Menschen kreuzigten, taten dies, weil dies die schärfste und gemeinste Art war, ihre eigene absolute Macht zu behaupten und die absolute Erniedrigung ihres Opfers zu garantieren. Die frühen Christen nahmen nicht an, dass Jesus im Prinzip auf eine von mehreren Arten gestorben sein könnte. Steinigung, Tod, im Kampf, Ermordung mit einem Dolch, in einer Menschenmenge oder was auch immer. Im Lichte der nachfolgenden Ereignisse, rückwärts gelesen, interpretierten sie die Kreuzigung als Teil des seltsamen, dunklen, göttlichen Plans, in dem Scham und Schrecken Teil der beabsichtigten Bedeutung waren. Sie glaubten, Jesus sei an den tiefmöglichsten Punkt für einen Menschen gegangen, ganz zu schweigen von einem Juden, ganz zu schweigen von einem, dessen Anhänger gehofft hatten, er sei der kommende König. Und das ist für heute Abend, aber auch für die kommenden Freitage mega wichtig, aber auch für uns mega wichtig. Jesus ist nicht irgendwie gestorben. Er ist nicht irgendein Tod gestorben, sondern er ist am Kreuz gestorben. Und das war wichtig damals für die Christen, das auch zu sagen. Unser Jesus, unser Messias ist am Kreuz gestorben. Das ist die schlimmste Art, das ist der schlimmste Ort, das ist das Peinlichste auch. Es war nicht nur so, okay, das ist das Schlimmste, boah, krass. Nein, es war peinlich. Es war peinlich, da zu sterben. Jämmerlich. Erbärmlich. Darüber, das wollte man eigentlich nicht, dass andere wissen. Das war etwas, was man eigentlich verschwieg. So, worüber man nicht redete. Wenn jemand, der man kennt, am Kreuz gestorben ist. War nichts, womit man sich gebrüstet hat. Ja, mein Onkel damals ist am Kreuz gestorben. Nein. Das war schlimm. Das hast du nicht erzählt. Das war etwas, was du unter den Teppich gekehrt hast. Weil so sollte man und wollte man einfach nicht sterben. Es war einfach, als römischer Bürger bist du auch nicht am Kreuz gestorben. So. Paulus hätte eigentlich nicht am Kreuz, ist er auch, glaube ich, auch nicht, am Kreuz sterben können als römischer Bürger. Das war römischen Bürgern eigentlich nicht erlaubt. nein, sie hatten, das war viel zu schlimm. Römische Bürger hatten das Privileg, niemals am Kreuz zu sterben. Also ein paar sind dann doch am Kreuz gestorben, weil irgendwelche Herrscher das dann doch wollten. Aber eigentlich halt nicht. Das war einfach eigentlich nur ein Sklaventod oder Rebellentod. Wenn du ein Sklave warst oder noch schlimmer, ein rebellierender Sklave, dann wusstest du, das Kreuz wartet auf dich. Und das ist halt das Krasse. Unser König, unser Messias, Jesus ist nicht irgendwie gestorben, sondern er ist an diesem schlimmen, tiefsten, niedrigsten Ort gestorben, den man sich damals vorstellen konnte. In Philipper Kapitel 2, Vers 8 steht, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Hier wird es nochmal extra erwähnt. Und das ist halt krass. Die Christen haben es extra erwähnt, obwohl es etwas war, was man eigentlich lieber verschwiegen hätte. Also sie haben mit etwas nicht angegeben, aber sie haben das immer bekannt, obwohl das eigentlich ungünstig war. Es war nicht cool zu sagen, ja, der Typ, dem ich nachfolge, so mein Rabbi, mein Lehrer, der Prophet, dessen Schüler ich bin, er ist am Kreuz gestorben. Du hättest lieber gesagt, er ist gestorben, er wurde umgebracht. Und mehr hättest du vielleicht nicht gesagt. Aber die Christen war es wichtig zu sagen, er ist am Kreuz gestorben. Weil es gehört dazu. Ja, es wäre so, als ob wir sagen würden, ja, unser König, unser Präsident ist auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden. So. Das ist nichts, womit man angibt oder wovon man gerne redet oder was man gerne erzählt. Das Kreuz war eben etwas, es war ein No-Go. Du hast darüber nicht geredet beim Essen oder so. Oh, übrigens hast du gehört hier, der wurde jetzt auch gekreuzigt. So. Das hättest du nicht niemals gemacht. Weil dann ist den Leuten das Essen im Mund stecken geblieben, den Leuten ist schlecht geworden. Weil, wie gesagt, sie kannten das auch. Sie haben das ja auch gesehen. Es war nicht so abstrakt wie für uns. Und über das hat man nicht gesprochen. Es hätte nur die Stimmung verdorben auf der Party, beim Essen. Nicht darüber reden. Aber die ersten Christen haben schon darüber gesprochen. Und Paulus hat gesagt, ich rede nur darüber. Er hat gesagt, ich war bei euch. Ich hab nicht irgendwie, in einem Brief sagt er, ich habe nicht viel irgendwie groß tolle rhetorische Reden bei euch gehalten. Ich habe eigentlich nur über das Kreuz geredet. So. Und das wollte ich auch. Das ist schon krass. Es ist kein Wunder, dass die Christen teilweise echt als Weirdos ein bisschen angesehen wurden. Weil, ja, was ist das für ein Haufen von Leuten, die einem Typen nachfolgen, der gekreuzigt wurde? So, das ist so ihr Held oder was? Nee, das ist sogar ihr Gott. Ihr Gott am Kreuz. Das ist schon sehr heftig so. Ich lese noch ein längeres Zitat vor. Der Punkt wird oft gesagt, muss aber wiederholt werden. Wir im modernen Westen, die juwelenbesetzten Kreuze um den Hals tragen, sie auf Bibeln und Gebetsbücher stempeln und sie in fröhlichen Prozessionen tragen, müssen regelmäßig daran erinnert werden, dass das Wort Kreuz ein Wort war, das sie in der feineren Gesellschaft höchstwahrscheinlich nie aussprechen würden. Der Gedanke daran würde dich nur von deinem Abendessen abhalten. Es könnte dir schlaflose Nächte bereiten. Und wenn du tatsächlich eine oder zwei Kreuzigungen gesehen hättest, wie es viele in der römischen Welt getan haben, wäre dein Schlaf selbst von Albträumen überfallen worden, wenn die ungebetenen Erinnerungen zurückfluten würden. Erinnerungen an halb lebendig und halb tote Menschen, die vielleicht noch tagelang dort hingen, mit Blut und Fliegen bedeckt, von Ratten angeknabbert, von Krähen gepickt, mit weinenden, aber hilflosen Verwandten, die immer noch Wache hielten. Und mit feindseligen oder spöttischen Menschenmassen, die ihre Beleidigungen zu den schrecklichsten Verletzungen hinzufügten. All dies erklärt Ciceros Aussage, dass alles, was mit der Kreuzigung zu tun hat, einschließlich des Wortes Krux selbst, jetzt Zitat von Cicero, nicht nur von der Person eines römischen Bürgers, sondern auch von seinen Gedanken, seinen Augen und seinen Ohren weit entfernt sein sollte. Ja, die bloße Erwähnung ist eines römischen Bürgers und eines freien Mannes unwürdig. Aber für uns ist es das nicht. Für uns, zurück zum Anfang, ist das Kreuz der Ort, wo wir sehen, wie sehr Gott uns liebt, wie tief er bereit ist zu gehen, wie sehr er sich zu uns herabgebeugt hat. Ja, wie stark seine Liebe ist, bis wohin er durchgehalten hat, um uns freizukaufen, um uns freizumachen, um uns in die Freiheit zu führen. Und das werden wir die nächsten Freitage einfach entdecken, was da alles passiert ist. Aber für uns ist dieses Kreuz nicht nur ein Ort des Horrors oder des Schreckens, sondern auch ein Ort der Hoffnung gleichzeitig. Ein Ort des Sieges, ein Ort der Freiheit. Und ein Ort, an den wir immer wieder kommen können, wo wir selber auch unsere Schuld sozusagen ja niederlegen können, wo wir an Jesu Seite stehen können und wo wir auch sehen, dass wir, dass unser Gott ein Gott ist, der weiß, was Leid ist, wie es ist zu leiden, wie es ist, ungerecht zu leiden, ohne Schuld beschuldigt zu werden, bestraft zu werden. Ich glaube, das ist unglaublich, unglaublich wichtig für uns, immer wieder neu zu verstehen, ja, wer Jesus war, wer unser Rabbi war, wer unser Lehrer war. Wir haben die letzten Wochen viel Zeit so gehabt, wo wir zu Jesus Füßen saßen, wo wir über Gleichnisse gesprochen haben von Jesus, wo wir darüber nachgedacht haben, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat über die kommende Zeit und so weiter. Über das Reich Gottes habe ich viel geredet. Über das Kreuz habe ich eigentlich gar nicht geredet. Und Gott hat mir das einfach mega aufs Herz gelegt, dass wir da jetzt einfach ein bisschen drauf schauen werden. Und das heute einfach nochmal so die Erinnerung, ja, es war wirklich eine sehr, sehr, sehr heftige Sache, die da Jesus passiert ist. Lass uns das niemals vergessen, dass Jesus das freiwillig gemacht hat. Bloßgestellt, erniedrigt, entwürdigt, jämmerlicher Tod. Freiwillig hat Jesus das gemacht. Er wurde nicht einfach überrollt. Es war nicht so, dass er sich nicht hätte wehren. Es war nicht so, dass er nicht hätte weglaufen können. Er ahnte auch schon lange vorher, er wusste schon lange vorher, das würde passieren. Er hätte sich aus dem Staub machen können, lange vorher. Ne? Wenn wir die, nehmt die Versuchung in der Wüste, da sagt doch der Teufel zu ihm, jo, du musst mich nur einmal anbeten, dann kann dir das ja alles gehören. Was er mehr oder weniger sagt ist, hey, warum machst du dir den ganzen Stress? Du kannst jetzt schon all das haben, was du irgendwie später haben willst, ohne das Kreuz. So, du kannst es jetzt direkt machen. Nimm die Abkürzung. Was willst du da leiden, Digga? Aber Jesus hat das nie gemacht. Er wusste genau, was auf ihn zukommt. Und er hatte Angst. Es war etwas, man könnte jetzt auch denken, okay, es war unglaublich grausam, aber Jesus ist ja Gottes Sohn und deswegen, okay, ich mach das jetzt, so richtig brave. Okay, so Braveheart-mäßig, ich weiß nicht, Braveheart, uralter Film, ich feiere ihn komplett hart, also früher. und wie er dann so komplett so heroisch, oh, Freiheit, oh, und dann, keine Ahnung, schneiden sie ihm irgendwie noch den Bauch, oder was auch immer, keine Ahnung, Digga, schon übelst lange, dass ich ihn mal gesehen habe, her. Digga, ich habe immer geheult bei dieser Szene, immer. Aber es war übelst so Hero-Tod, oder? Irgendwie so voll so, das ist okay. Digga, er ist so ein Held, wie er da gerade stirbt. Er ist so ein Held, Digga. Aber genauso war die Kreuzigung, glaube ich, nicht. Es war nicht so heroisch. Es war nicht so ergreifend und ja. Und wir kriegen noch einen kleinen Hinweis. Und damit ende ich jetzt. In Psalm 22. Weil Jesus hat diesen Psalm am Kreuz zitiert. Zumindest den Anfang. Und das werdet ihr auch gleich hören. Der Psalm beginnt nämlich so. Psalm 22. mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat Jesus gebetet am Kreuz. Und ich glaube, das hat er nicht einmal spontan gesagt, sondern er hat diesen Psalm zitiert. Er kannte diesen Psalm. Er kannte den gut. Das war, soviel ich weiß, einer der Psalmen, die jüdische Jungs ganz früh gelernt haben, auswendig. Das war ein ganz wichtiger Psalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber der Psalm geht weiter. Das ist das Krasse. Und oft ist es so, im Judentum, wenn jemand, also so Sachen werden anzitiert, okay? Also so wie ein Songtext oder so. Ne? Du machst nicht den ganzen Songtext, sondern du sagst die erste Zeile von dem Song. Und alle wissen, was der Song ist und was in dem Song noch vorkommt, oder? Du sagst einfach nur die erste Zeile und alles klar, der Song. Und darum geht's. Und genauso war es bei dem Psalm. Jesus hat nicht den ganzen Psalm gebetet am Kreuz, aber er hat den angerissen. Und wir lesen jetzt mal ein bisschen rein in den Psalm und ich glaube, wir kriegen den Eindruck, wie es Jesus ging in der Situation. mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzen ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du ließt mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Vom Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Bleib mir doch jetzt nicht fern. Die Not ist so bedrohlich nah und da ist niemand, der mir hilft. Gewalttäter haben mich umringt, wie eine Herde Stiere, wie mächtige Büffel aus Baschan haben sie mich umstellt. Sie reißen ihr Maul gegen mich auf, wie hungrige und brüllende Löwen. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Inneren zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde. Eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen. Meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das Los, wer mein Obergewand bekommen soll. Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir. Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zu Hilfe. Entreiße meiner Seele dem tödlichen Schwert. Rette mein Leben vor den Krallen dieser Hunde. Befreie mich aus dem Rachen des Löwen. Rette mich vor den Hörnern der Büffel. Bis dahin, und ich glaube, ja, ich glaube, das drückt ganz gut aus, wie Jesus sich gefühlt hat in der Situation. Einsam, von Feinden umringt, verhöhnt, verspottet. Und gut, ja, ich bete noch am Ende. Herr, ich danke dir, dass wir sehen können am Kreuz, wie sehr du bereit warst zu leiden. Das war wirklich kein Spaziergang für dich. Und ja, wir dürfen uns daran erinnern, Herr, dass es dich wirklich so viel gekostet hat, auch so viel Überwindung. Herr, wir wissen, dass du Angst hattest. Und ja, aber du hast gesagt, du tust das aus Liebe für deine Jünger und für dein ganzes Volk, und auch wir dürfen dazu zählen. Und ich danke dir, dass wir einfach wissen dürfen, du bist auch, ja, Leid ist dir nicht fremd. Es ist dir nicht fremd, zu Unrecht beschuldigt zu werden. Es ist dir nicht fremd, körperlich zu leiden. Zu fühlen, wie einen die Kraft verlässt. Und ja, ich danke dir, Herr, dass wir wissen dürfen, du fühlst mit uns und du kannst mit uns fühlen in unserem Leid und in unserem Schmerz. Bist du nicht weit weg, sondern du bist uns nah. Ja, und sogar wenn wir leiden, dann folgen wir dir ein Stück weit irgendwie darin nach, Herr. Ja, bitte, ja, erinnere uns immer wieder daran, wie sehr du uns liebst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und ich danke dir, dass diese Liebe einfach immer noch da ist, Herr. Jesus, und wir beten auch für all die Menschen, die gerade richtig krass leiden, Herr. Wir beten für Menschen in Kriegsgebieten, Herr, die auch zerfetzt werden, die auch zerrissen werden im Krieg, innerlich und äußerlich, Herr. Und es gibt so viele Konflikte auf dieser Welt, Herr. Wir beten echt, dass du diese Menschen tröstest, Herr. Gerade unsere Geschwister, wenn sie da durchgehen, auch in Nigeria zum Beispiel, die Geschwister, wo ein Attentäter in die Kirche gerannt ist und einfach um sich geschossen hat. Und viele andere, Herr, wir beten, Herr, dass du ihnen in ihrem Leid nahe bist und dass sie wissen, dass sie im Leid niemals alleine sind, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns auch daran erinnerst, wenn wir in Situationen kommen, wo es uns schlecht geht und wo wir tief, tief unten sind, Herr. Amen.